ARD Sounds.
Wieso, weshalb, warum? Also das ist die dringendste Frage, glaube ich, die immer irgendwie im Raum steht. Wieso?
Das ist Sophie. Sie wurde in den 80ern als Baby aus Südkorea adoptiert. Genauso wie 3000 andere Menschen in Deutschland. Erst als Sophie mit der Schule fertig ist, macht sie sich auf die Suche nach ihren leiblichen Eltern und wühlt sich dafür durch die Papiere mehrerer Behörden.
Ich bin nicht so emotional, aber ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund und das hat mich irgendwie so überrannt. So.
Kein anderes Land hat so viele Kinder zur Adoption ins Ausland freigegeben wie Südkorea. Auch aus Armutsgründen. Insgesamt 200.000 seit dem Ende des Koreakriegs 1953. Menschen wie Sophie fragen sich, warum? Warum wurde ich damals zur Adoption freigegeben? Und wer sind eigentlich meine leiblichen Eltern? Heute ist sie 43 Jahre alt. Und genau wegen dieses Warums hat die Suche nach ihren leiblichen Eltern vor über 20 Jahren angefangen. Ich bin Lynn Tran und das hier ist Deep Doku. Sophie erzählt meiner Kollegin Zara Sahir und mir von ihrer jahrelangen Suche nach ihren Wurzeln. Schafft Sophie es, ihre Familie zu finden?
Hallo, hallo, ich bin Zara.
Sophie ist heute zum Essen verabredet. Hier in Berlin-Prenzlauer Berg haben sich neben Sophie vier weitere Menschen versammelt. Das hier ist allerdings kein Freundeskreis wie jeder andere. Alle am Tisch eint eine ganz entscheidende Erfahrung. Sie wurden als Kinder aus Südkorea adoptiert.
Nummer 34 ist Tteokbokki.
Genau, wir nehmen einmal Tteokbokki.
Zu Tteokbokki sagen viele auch Reiskuchen oder Ricecake. Es sind dicke, kurze Reisnudeln.
Ja, dann einmal den Kimchijeon.
Kimchijeon ist der koreanische Pancake.
Wir können es immer auch nachbestellen.
Sophie hat die anderen kennengelernt, als sie nach Berlin gezogen ist. In einem Interview hat sie damals von einer Galeristin gelesen, die auch aus Korea adoptiert ist. Sie schreibt ihr und lernt so die anderen kennen. Seitdem treffen sie sich regelmäßig, fast jeden Monat.
Das ist schon ganz cool und auch ganz nett, so wie normale Freunde natürlich auch. Du wirst ja auch anders wahrgenommen, wenn du jetzt in einer Gruppe mit anderen Asiaten rumläufst, als wenn du jetzt irgendwie alleine irgendwo rumläufst. Also du wirst ja anders gelesen oder ja einfach anders irgendwie von Leuten wahrgenommen. Aber es ist schon natürlich auch was Verbindendes, klar.
Sie wissen alle, was es heißt, als asiatisch gelesene Person in Deutschland aufzuwachsen.
Wir waren nicht irgendwie reisefreudig und sind überall hingefahren und haben andere Kulturen kennengelernt, sondern die sollten eigentlich, Deutsch werden ist jetzt auch böse, ich glaube, das war auch nicht das Ziel, sondern einfach nur sich hier einleben.
Eingliedern.
Sich eingliedern, ja.
Und das mit dem Nicht-Auffallen klappte halt. Also in meinem Umfeld ungefähr null. Ich bin an einem 100% weißen Umfeld aufgewachsen. Also wirklich.
Ja, ich auch. Was bei dir ein Thema?
Nein, ich bin so auf dem Land aufgewachsen, dass es egal war. Ich habe immer gesagt, mein Peiler hat halt einen kürzeren Fuß und ich schaue halt ein bisschen anders aus.
Sophie kennt das auch. Irgendwie anders wahrgenommen zu werden.
Also ich habe auch wenig Anschluss, ich habe wenig Rückmeldung bei den Jungs bekommen, weil die sich eigentlich getraut haben. Weil ich so das ziemlich einzige nicht weiße Mädchen war. Und das war schon ein Thema in der Pubertät so.
Zum einen, was man so zu hören bekommt, welche Assoziationen dann so aufkommen.
Ja, das kam später, was auch schlimmer ist. Ja, das stimmt.
Sehr Vorteile, das stimmt.
Viele sind auch Mitglied in einem Verein. Der koreanische Adoptierte Deutschland e.V. Der ist Anlaufstelle für die Familiensuche und Sichtbarkeit nach außen. Oder auch einfach für Gespräche. Über persönliche Erfahrungen, Identität und Selbstbezeichnungen.
Ja, wir sagen eigentlich Kados. Ne?
Manche Leute, sie sagen koreanische adoptierte Deutsche. Es gibt Leute, die Ados sagen. Manchmal sage ich OAK. Das ist Overseas Adopted Korean, was ich eigentlich lieber mag. Aber ich würde sagen, die meisten Leute sagen Cats.
Ähnlich wie in postmigrantischen Kreisen gibt es nicht die eine Selbstbezeichnung, mit der sich alle wohlfühlen. Aber sie alle können das Gefühl nachempfinden, auf der Suche zu sein. Sophie wächst in den 80ern als jüngstes von drei Geschwistern in der Nähe von Braunschweig auf.
Als Kind war es natürlich so, dass ich immer auf andere Asiaten zeigen konnte und sagen konnte, das ist ein Chinese, aber ich sehe so aus wie du, Mama. Also da war die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung natürlich komplett verzerrt. Also ich habe auch wirklich mal gesagt, Mama, ich sehe genauso aus wie du, wir haben die gleichen Augen, hat sie das immer ganz süß gemacht, hat mir ihre Augen aufgemalt, hat mir meine Augen aufgemalt, guck mal, deine sind kleiner. Ach, Quatsch.
Sophies Mama hat blonde Haare. Sie selbst hat schwarze Haare. Mit 7 Monaten wird sie aus Südkorea adoptiert. Sie ist das dritte Kind, das ihre Eltern adoptieren. Auch ihr großer Bruder ist in Südkorea geboren. Ihre Schwester kommt aus dem Ort, in dem die Familie lebt. Im Kindergarten wird Sophie erstmals damit konfrontiert, vermeintlich anders zu sein.
Andere Kinder haben natürlich schon gefragt, warum sieht deine Mama jetzt nicht so aus? Oder natürlich kamen so Sprüche auch, ne? Das ist nicht deine richtige Mama.
Dass sie und ihre Geschwister adoptiert sind, das weiß Sophie gefühlt schon immer. Ihre Eltern machen kein Geheimnis daraus, erzählt sie.
Also unsere Eltern haben uns immer erzählt, ihr seid doppelt gewollt. Einmal von euren leiblichen Eltern und die wollten ein besseres Leben für euch und wir wollten euch.
Außerhalb von zu Hause ist das anders. Sophie wächst in einem recht weißen, dörflichen Umfeld auf. Sie erlebt schon als Kind Rassismus, aber lernt schnell, wie sie sich wehren kann, wenn blöde Sprüche kommen. Und sie hat Unterstützung.
Damals war die Denke auch noch ein bisschen anders. Mein Papa hat immer gesagt, ja, wenn dir einer doof kommt, dann haust du dem quasi einen rein. Und dann habe ich mich halt sehr oft geprügelt tatsächlich in der Grundschule und bin da irgendwie ganz gut so durchgekommen.
In der Oberstufe macht Sophie ein Auslandsjahr in Neuseeland. Hier lernt sie Kiwon kennen.
Das war der allererste Koreaner, den ich in meinem Leben überhaupt gesehen habe. Und dann habe ich ihn halt irgendwie ausgefragt über Korea. Er hat mir dann CDs ausgeliehen, die ich dann auf meinem Discman gehört habe und habe dann zum ersten Mal die koreanische Sprache gehört. Und dann hat er auch angeboten, in Sommerferien kannst du ja gerne nach Korea kommen.
Sophie nimmt das Angebot gerne an und ihre Eltern erlauben es ihr. Damals ist sie 17.
Als ich im Flieger natürlich saß und zum ersten Mal nur mit Asiaten im Flieger saß, das war schon ein besonderes Gefühl, weil ich das ja eigentlich gar nicht so kannte, dass du halt Teil der Masse bist und irgendwie so, ja, als Teil der Masse irgendwo untergehst und so wahrgenommen wirst.
In Südkorea angekommen, verbringt sie viel Zeit mit Kiwons Mutter. Alles ist neu. Die Sprache, die Straßen, die Tradition, das Essen. Dass sie eigentlich auch koreanisch ist, wird kaum zum Thema gemacht. Als Sophie von ihrer Adoption erzählt, kommt nicht viel zurück. Für viele ist das ein schambehaftetes Thema, sagt Sophie. Es erinnert an eine Zeit, die von Armut geprägt war.
Die einen, und dazu gehörte Kiwons Mutter auch, die wischen das so weg. Ah ja, ne, ganz schlimm, aber jetzt ist ja alles gut, du hast ein tolles Leben und ist ja alles gut jetzt.
Unverheiratete Mütter wurden lange Zeit stigmatisiert. Heute sehen es viele als soziales Versagen, dass so viele Menschen ihre eigenen Kinder abgeben mussten. Und auch die Kritik am gesamten Adoptionssystem wird immer größer. Nach vielen Beschwerden von Adoptivkindern haben Ermittlungen ergeben, dass es auch illegale Adoptionspraktiken gab. Viele Kinder sollen fälschlicherweise zu Waisen deklariert worden sein, ohne dass die Eltern zugestimmt haben. Unverheiratete Mütter sollen unter gesellschaftlichen Druck gesetzt worden sein, ihre Kinder abzugeben. Dabei ging es auch um Geld. Es heißt, die Vermittlung von Kindern wurde zum Geschäft. Dafür werden einige private Agenturen mittlerweile scharf kritisiert. 2025 entschuldigte sich die koreanische Regierung bei den Betroffenen für das Versagen. Der Staat sei seiner Verantwortung nicht nachgekommen. Aber zurück zu Sophie.
Im Nachhinein hat diese erste Reise bei mir jetzt auch nicht, also die hat Neugierde geweckt, aber die hat mich jetzt nicht irgendwie emotional nachhaltig beeinflusst, nein. Also außer jetzt, wenn ich jetzt drauf zurückblicke, dass da eine große Dankbarkeit einfach ist, dass die mich aufgenommen haben, mir das gezeigt haben, auch die Mutter, dass die sich auch so doll um mich gekümmert hat. Also sie hat wirklich auch viel versucht, mir die Kultur näher zu bringen, ist mit mir überall hingegangen, hat mir viel einfach gezeigt.
Durch Kiwons Mutter lernt Sophie die koreanische Kultur kennen, feiert mit der Familie das Mondneujahr und lässt sich ein traditionelles Gewand schneidern, einen Hanbok. Das ist ein Festkleid, das aus einem weiten, fließenden Rock und einem langärmeligen Oberteil mit Kragen besteht, das mit einer Schleife zusammengebunden wird. Es ist ungewohnt und aufregend, ja. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit ihren Wurzeln beginnt erst nach ihrer Rückkehr aus Südkorea. Zurück in Deutschland fängt Sophie neben der Schule an, an einer Supermarktkasse zu arbeiten. Eines Tages bezahlt eine Frau mit Kreditkarte.
Ich konnte zumindest schon sehen, okay, das ist ein koreanischer Name in einer Kleinstadt. Und dann habe ich sie angesprochen und habe gesagt, sind Sie aus Korea? Und hat gesagt, ja, bin ich.
Die Frau und Sophie kommen ins Gespräch und verstehen sich gut. Sie nimmt Sophie zu einem koreanischen Verein mit. Hier fängt sie an, mehr Kontakte in die Community zu knüpfen. Sie geht sogar in eine koreanische Gemeindekirche.
Die Koreaner sind sehr gläubig teilweise und habe mich dann in den Gottesdienst gesetzt, ohne dass ich was verstanden habe. Wurde natürlich jede Woche gefragt, wann willst du dich taufen lassen? Ich bin ungetauft. Ich habe nur gesagt, wir schauen mal, nächste Woche vielleicht so. Ne? Es gab immer was zu essen. Also habe ich mich wieder wohlgefühlt. Und dann habe ich auch einen Sprachkurs angefangen und habe das dann aber wieder verworfen, als es dann aufs Abitur zuging.
Doch irgendwann reicht das alles Sophie nicht mehr.
Ja, ich bin wahrscheinlich schon irgendwie ein neugieriges Kind gewesen und natürlich wollte ich schon wissen, ne, wieso, weshalb, warum. Also das ist die dringendste Frage, glaube ich, die immer irgendwie im Raum steht. Wieso? Ja. Genau, das ist einfach, ja, immer das Deckblatt, da steht immer der Name drauf und die Kane-Number.
Zu Hause bei ihren Eltern schaut Sophie in ihre Akte, die ihre Eltern damals vom Jugendamt bekommen haben. Ganz vorne drauf Sophies Geburtsname.
Wie sagt man deinen Namen?
Kang Sune.
In der Akte finden sich auch Notizen zu ihren Essgewohnheiten.
Eating Habits, wie viel Milch quasi, also ne, trinkt Milch fünfmal am Tag, 120 Zentiliter, Buchweizen, Wassermischung einmal am Tag, schläft 16 Stunden, hat normale Verdauung. Genau, also es steht eigentlich so, wie der Zustand ist vor dem Flug. She looks good. Personality, auch witzig.
Dieser Ordner enthält alle Informationen über Sophie. Wann und wo sie geboren wurde, wo sie als Kind ausgesetzt wurde, welche Adoptionsagentur sie vermittelt hat und wann sie in den Flieger nach Deutschland gesetzt wurde.
Genau, das.
Auch ein Foto ist dabei.
Das Foto?
Das Baby hat zerzauste, kurze Haare und schaut zur Seite. Fast schon besorgt sieht es aus mit zusammengezogenen Augenbrauen. Außerdem ein Schild mit Name, Aktennummer und Geburtsdatum.
Genau, und hier steht halt abandoned, also ausgesetzt.
Informationen zu ihren Eltern bekommt Sophie aus der Akte nicht. Mit 18 Jahren beginnt Sophie mit der Suche nach ihren Wurzeln. Sie wendet sich an das Jugendamt in ihrem Heimatort. Ihr ist klar, dass sie dort wahrscheinlich nicht mehr Infos bekommt als die, die in der Akte stehen. Und tatsächlich heißt es beim Jugendamt nur,
Sie müssten aber schon nach Korea fliegen, um mehr rauszufinden, weil in dieser Akte steht halt drin, Vater, Mutter, unbekannt.
Als Sophie Anfang 20 ist, fliegt sie also ein zweites Mal nach Südkorea. Diesmal mit dem Ziel, ihre leiblichen Eltern zu finden. Eine langjährige koreanische Brieffreundin besorgt ihr eine Unterkunft bei einer alleinstehenden Lehrerin.
Sie hatte halt so ein Extrazimmer, hatte eine kleine Kellerwohnung, die war aber total in Ordnung, also war sehr klein, aber generell sind koreanische Wohnungen nicht so groß, wie wir das vielleicht hier irgendwie mit deutschen Verhältnissen gewohnt sind. Und dann brach diese Dame am zweiten oder dritten Abend dann weinend auf dem Sofa abends zusammen und dann habe ich gedacht, was ist denn los? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe auch eine Schwester, die auch adoptiert ist. Die ist in Skandinavien, ich weiß nicht mehr wo, in Schweden oder Dänemark gelandet.
Es ist das erste Mal, dass Sophie eine Adoptionsgeschichte von der anderen Seite hört. Die Lehrerin stellt Sophie auch ihre Mutter vor. Eine Frau, die wie ihre eigene leibliche Mutter entschieden hat, ihr Kind zur Adoption freizugeben.
Wir kommen bei der Mutter an und die Mutter sieht mich und bricht schon mal in Tränen aus und umarmt mich und sagt, ja, warum kann jetzt nicht meine Tochter hier sitzen, so wie du, und nach mir suchen?
Die Tochter, die ins Ausland adoptiert wurde, wolle keinen Kontakt zu ihrer leiblichen Familie. Sophie lernt, dass die Familie damals sehr arm gewesen ist. Die Mutter quasi allein für den Unterhalt zuständig war. Sie hätte bereits Kinder gehabt, erzählt sie. Auch einen Sohn, der dann im Alter für die Eltern sorgen würde.
Und bei Töchtern war es damals noch so, heute ist es auch nicht mehr so, dass eine Mitgift in Form von Geld mitgegeben worden ist. Also der Mann kauft das Haus oder das Apartment und die Frau kauft alles, was reinkommt. Und dafür braucht man natürlich Geld.
Geld, das die Mutter damals nicht hatte. Sie entscheidet sich, das jüngste Kind wegzugeben. und hat bis heute Schuldgefühle.
Da ist mir eigentlich erst klar geworden, wie groß das Leid der Mutterseite ist.
Sophie will rausfinden, war das bei ihr auch so? Haben ihre Eltern sie weggegeben, weil sie arm waren und weil sie eine Tochter war? Die Whole Children's Services of Korea ist eine der größten Adoptionsagenturen, die Kinder aus Südkorea ins Ausland vermittelt. Gegründet von einem amerikanischen Ehepaar, das selbst koreanische Babys adoptiert hatte. Holt vermittelt über Jahre zehntausende Kinder in die USA, aber auch nach Europa. Und diese Agentur war auch für Sophies Adoption verantwortlich. Jetzt, mit 20 Jahren, steht sie vor dem großen Hochhaus in Seoul, in dem die Adoptionsagentur sitzt. Mit ihrer Brieffreundin, die sie begleitet und für sie übersetzt, fährt sie mit dem Aufzug hoch. In einem Flur wartet sie auf ihren Termin. Und ist nicht allein.
Also bei Holt, das war, ich will nicht sagen Katastrophe, aber da saßen halt ganz viele Adoptierte auch aus Europa. Also ich weiß, da saß ich mit einer Französin und noch mit anderen Leuten in meinem Alter, die gesucht hatten und die Akteneinsicht dort haben wollten.
Eine Sachbearbeiterin holt sie ab und führt sie in ein Besprechungszimmer, das Platz für 15 Leute gehabt hätte, erzählt Sophie. Sie ist aufgeregt. 30 Minuten darf sie hier Fragen stellen.
Sie haben uns die Akte vorgelegt und haben halt auch gesagt, ja, quasi alles, was hier drin steht, das ist nicht dein richtiger Name, das ist nicht dein richtiges Geburtsdatum, du warst halt so klein, wir haben alles erfunden.
Alles erfunden? Genau dort, wo sie hofft, einen Schritt weiter zu kommen, wird Sophie gesagt, ihre Suche wird vergebens sein. Und sie solle aufgeben. Name falsch, Geburtstag falsch, keine Anhaltspunkte. Wir haben Holt dazu eine Anfrage geschickt und gefragt, ob das stimmt. Sie haben uns bis Redaktionsschluss keine Antworten auf unsere Fragen gegeben.
Das fand ich erstmal ein ganz schöner Dämpfer, weil du so gedacht hast, okay, wenn das jetzt hier alles wirklich auch erfunden ist, das stellt natürlich irgendwie deine ganzen... Also einen gewissen Teil deiner ganzen Biografie, sag ich mal, in Frage, wenn du halt dein Leben lang glaubst, das ist jetzt mein koreanischer Name, das ist mein Geburtsdatum. Und jemand hat wirklich gesagt, ja, auch dein Geburtsdatum ist wahrscheinlich geschätzt, das ist wahrscheinlich gar nicht richtig. Wo du halt so denkst, okay, aber ne, also dann gibt es gar nichts. Was gibt es dann halt Richtiges von mir? Was bin dann ich? Bin ich überhaupt irgendwas quasi?
Sophie muss diese Informationen erstmal verdauen. In den Tagen danach reist sie mit ihrer Brieffreundin und deren Eltern durch den Südosten Koreas.
Und dann haben sie gesagt, so, pass auf, jetzt sind wir halt noch eine halbe Stunde von Pohang entfernt. Wenn du möchtest, können wir da hinfahren.
Pohang. Das ist der Ort, an dem Sophie laut ihrer Akte ausgesetzt wurde. Abandoned at Sulin Hospital in Pohang City. Sophie willigt ein. Sie will das Krankenhaus sehen. Selbst wenn die Adoptionsagentur alles erfunden haben sollte.
Dann hat meine Freundin schon angerufen in dem Krankenhaus und hat gesagt, ja, also ich habe hier eine Freundin, die würde gerne irgendwie mal vorbeikommen, gucken und auch vielleicht Akteneinsicht irgendwie so beantragen. Und dann haben die schon gesagt, naja, wir haben hier gar keine Unterlagen, sie brauchen gar nicht herkommen. Und waren wir aber schon unterwegs, also da war schon auf der Hälfte der Strecke und haben wir gesagt, naja, klar, fahren wir ja trotzdem mit, ich will mir das jetzt ja mal wenigstens angucken. Und dann sind wir da hingefahren und dann... ja, stehst du da vor so einem 60er, 70er Jahre Betonklotz, also wirklich potthässlich. Und dann bin ich aus dem Minivan ausgestiegen und ich bin nicht so emotional, aber ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund und das hat mich irgendwie so überrannt. So.
Genau in dem Moment kommt eine Frau aus dem Krankenhaus auf sie zu.
Haben sie nicht gerade angerufen? Wir haben nochmal geguckt, wir haben noch Geburtsbücher von damals.
Sophie erklärt, dass all die Angaben gar nicht stimmen sollen. Weder der Geburtsort, noch das Datum oder ihr Name. Die Agentur habe es doch zugegeben. Die Frau aus dem Krankenhaus sagt nur, das ist das, was Holt allen erzählt. Bei Sophie öffnet sich die Tür wieder, die gerade erst heftig zugeschlagen wurde. Zusammen mit der Frau im Krankenhaus und ihrer Freundin kramt sie in den Dokumenten.
Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihr Geburtsdatum stimmt, wenn sie hier zur Welt gekommen sind in diesem Krankenhaus. Und dann haben wir nachgeguckt, wie viele Kinder an meinem Geburtstag quasi zur Welt gekommen sind. Und da wurden 3 Jungs zur Welt gebracht und ein Mädchen. Und dann war es halt total einfach.
Das muss Sophie sein. Normaler Geburtsverlauf, Kind und Mutter beide gesund. Und es ist eine Adresse verzeichnet. Aber genau dort steht mittlerweile ein Einkaufszentrum. Da kann die Mutter nicht mehr wohnen. Aber sie erfährt einen Namen.
Bei den Koreanern ist es so, dass die Mütter behalten hat ihren Namen nach der Heirat und die Kinder nehmen den Nachnamen des Vaters an. Und dann haben sie gesagt, sie müssen jetzt erstmal zur nächsten Polizeistation, müssen erstmal gucken, wie viele Frauen gibt es hier in dieser Stadt mit diesem Namen. Und die hat aber als Nachnamen I. Und I ist natürlich so wie Park oder, ne, also einer der gängigsten Namen in Korea, also so wie Meier oder Müller.
Sophie kennt nun mit großer Wahrscheinlichkeit den Namen ihrer Mutter.
Und dann sind wir zur Polizeistation gefahren und die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Also es gibt halt 3 oder 4 gab es, glaube ich, damals mit dem Namen. Und eine ist aber mit einem Herrn Kang verheiratet. Und dann war es halt auch wieder einfach.
Kang. Das ist der Name, der auch in Sophies Akte steht. Kang Sune. Sophie scheint ihren leiblichen Eltern immer näher zu kommen. Und es wirkt so einfach, so als sei sie ganz kurz davor. In den Unterlagen bei der Polizei liegen sogar Fotos bei. Von einem Mann und einer Frau. Und Sophie legt eines von sich, neben das ihrer vermeintlichen Mutter.
Wir haben uns drüber gebeugt und sind alle so zurückgewichen, weil da tatsächlich vom Ausdruck her eine frappierende Ähnlichkeit war. Sie sieht nicht so aus wie ich. Anders kann ich es nicht beschreiben. Einfach nur der Ausdruck und die Gestik und Mimik und der gleiche Winkel. Also beide Fotos wurden aus dem gleichen Winkel offensichtlich aufgenommen. Und dann fängt schon die eine Sachbearbeiterin an zu weinen und sagt, ja, das ist deine Mutter, wir haben deine Mutter gefunden.
So groß die Ähnlichkeit auf den Fotos ist, irgendetwas stimmt nicht an den Unterlagen. Dort liegen nicht nur Informationen zur Mutter, sondern auch von deren Kindern. Einer Tochter, die älter ist als Sophie, und von einem Sohn. Auch von ihnen sind Bilder dabei.
Und dann ist bei dem Jungen halt, steht da halt quasi, dass er 2 Wochen vor mir geboren ist. Und da habe ich schon gesagt, ja, wie geht das? Das kann ja schon mal gar nicht sein. Ne? Der kann ja nicht 2 Wochen älter sein als ich.
Wie kann Sophie einen Bruder haben, der nur 2 Wochen älter ist? Doch tatsächlich sei das gängig gewesen, die Kinder auch mal zu einem späteren Datum anzumelden, erklärt der Vater ihrer Brieffreundin. Auch er hätte seine Kinder manchmal später angemeldet. Könnte das bedeuten, dass Sophie einen Zwillingsbruder hat? Dass die Eltern die Tochter zur Adoption freigegeben haben, den Sohn aber nicht? Und dann ist da noch etwas, das kaum ein Zufall sein kann. Alle Kinder in der Akte haben den gleichen Zusatznamen. Sun. Auch Sophie heißt bei der Geburt Sunne. In den Unterlagen befindet sich, wie der Zufall es will, die aktuelle Adresse von Sophies möglicher leiblicher Familie.
Und dann gehen wir da zu Fuß hin und es ist eine ärmliche Gegend. Das sehe ich auch auf dem ersten Augenschein quasi. Es sind ärmere Verhältnisse als das, was ich hier gewohnt war.
Sie klingeln beim 2-Etagen-Block. Niemand macht auf. Auch die Nachbarn wissen nicht, wo die Familie ist.
Dann gehen wir zurück zum Einwohnermeldeamt und dann sagt sie auf einmal, ja, wir haben ja noch eine Handynummer hier gefunden von der Familie. Also Zufälle über Zufälle einfach.
Die Sachbearbeiterin ruft an. Sophies Freundin, die ihr immer übersetzt, ist genau in diesem Moment nicht da.
Sie sagt irgendwas auf Koreanisch, was ich natürlich nicht verstehe. Und da habe ich mir im Nachhinein natürlich 100.000 Mal Gedanken über dieses Telefongespräch gemacht. Das ging vielleicht 30 Sekunden, also es war jetzt nicht ganz kurz, es war auch nicht ganz lang, aber es war auf jeden Fall länger, als dass es nur ein Nein gewesen wäre, nee, sind wir nicht, sondern sie hat irgendwie schon noch ein bisschen auf sie eingeredet, das ist das, was ich mir jetzt im Nachhinein zusammenreime. Und dann kommt meine Freundin zurück und dann heißt es von der Sachbearbeiterin, ja, sie sagen, sie sind es nicht, aber sie würden dich gern treffen.
Okay, nochmal, was ist gerade passiert? Die Sachbearbeiterin ruft bei der Familie an. Wer auch immer rangeht, legt nicht direkt auf. Es scheint so, als hätte die Sachbearbeiterin die Familie dazu überredet, Sophie zumindest einmal zu sehen. Sie gibt ihr eine Adresse. Sophie ist sich sicher. Es muss ihre Familie sein.
Wir fahren da einfach hin und in meiner Vorstellung mit 20 ist es so, dass ich denke, naja, eine Mutter würde ja immer nach ihrem verlorenen Kind Ausschau halten. Also ist ja ganz klar.
Sie machen sich auf den Weg.
wir fahren da hin und dann steigen wir aus und dann steht der Mann von dem Foto, den wir auf der Polizeistation gesehen haben, den erkenne ich wieder. Ich erkenne das Mädchen von dem Foto wieder und dann steht daneben eine Frau, die überhaupt gar nicht so aussieht wie die Frau auf dem Foto zuvor.
Sind sie es doch nicht? Sophie hat kaum Zeit nachzudenken.
Sie haben mich kurz gemustert, angeguckt und dann hieß es nur, ja, wir sind es nicht. Viel Glück.
Wir sind es nicht. Viel Glück. Wenige Worte, an die sich Sophie immer erinnern wird.
Sehr kühl. Also eigentlich in meiner Vorstellung davor war es so, ah ja, super, hier, wie bei, keine Ahnung was, ne, bitte melde dich oder keine Ahnung, ne, so, ne, alle liegen sich happy in den Armen. Natürlich nicht. Also wir standen da. Hä? Also das macht jetzt ja keinen Sinn. Entweder sage ich halt, ja, nee, sorry, ich bin's nicht, dann noch viel Glück bei der Suche. Aber ich gucke mir die doch nicht an. Warum soll ich die mir angucken wollen?
Sophie kommt an einem einzigen Tag so weit, wie andere Adoptivkinder nur selten kommen. Sie findet sich in den Geburtsaufzeichnungen im Krankenhaus. Sie findet den Namen ihrer Mutter. Sie findet die Adresse, die Telefonnummer und sogar den Ort, wo die Familie mitten am Tag zu sein scheint. Und dann endet die Interaktion mit den Menschen, die doch den gleichen Namen tragen wie sie, innerhalb weniger Sekunden.
Ich bin natürlich enttäuscht. Also und habe so gedacht, okay, jetzt sind wir eigentlich so weit gekommen. Das macht jetzt eigentlich auch so gar keinen Sinn. Warum wollt ihr mich dann sehen? Und dann sind wir dann zurückgefahren. Und ich war in einem ziemlichen Loch tatsächlich danach. Also das hat mich dann doch sehr ernüchtert einfach.
Sophie denkt noch lange über diese Augenblicke nach. Über das Gesicht der Frau und über den Sohn, den sie nie gesehen hat. Der vielleicht ihr Zwilling sein könnte. Sie versucht, sich die verschiedensten Möglichkeiten zusammenzureimen. Doch die Fragezeichen bleiben. Bis heute. Im Restaurant in Berlin brutzelt inzwischen das koreanische Barbecue in der Mitte des Tisches. Mit einer Zange wird das Fleisch gewendet. Mit Alustäbchen zerteilt Sophie einen koreanischen Pancake. Mit ihren Freundinnen diskutiert sie über das kontroverse Thema Auslandsadoptionen. Die sind stark umstritten, selbst hier am Tisch.
Ich glaube, es ist schwierig. Ich meine, es gab schon diese Supply and Demand. Und dann, man denkt am Anfang, oh, das ist für die Kinder. Das ist am besten für das Kind, dass das Kind dann eine Familie hat.
Und Perspektiven. Mhm. Aber wenn ich in Korea geblieben wäre, hätte ich keine Perspektiven gehabt.
Kann ich für mich auch so sagen, weiß ich ganz sicher.
Ja. Naja, aber heute könnte man doch auch sagen, warum müssen, also heute muss ja hoffentlich keine alleinerziehende Mutter mehr ihr Kind abgeben, weil sie alleinerziehend ist und unverheiratet schwanger geworden ist. Genauso hoffe ich nicht, dass Leute Kinder ins Kinderheim oder zur Adoption freigeben, weil sie nicht genügend zu essen haben. Also aus dieser Zeit, diese Probleme, aus der in den 70er, 80ern ganz viele Kinder weggegeben wurden, das kann man ja heute lösen. Und dann kann man noch mal gucken, okay, wie viele Kinder bleiben denn dann noch übrig? Und dann sind wir auf einer ganz anderen Ratio und dann könnte man die auch gut fördern.
Man kann eine super Beziehung mit Eltern haben und trotzdem denken, etwas ist irgendwie falsch gelaufen.
Ist es eine überholte, profitorientierte und koloniale Praxis? Oder dient es dem Wohl der Kinder? Das wird noch lange diskutiert. Einfache Antworten kann man nicht erwarten. Sophie selbst ist seit 20 Jahren nicht mehr in Südkorea gewesen. Seoul und vor allem Pohang haben ihren Beigeschmack hinterlassen.
Und es ist halt ja auch nicht so eine Urlaubsreise, du fährst jetzt mal dahin und legst dich ja lustig an den Strand, sondern es ist halt schon emotional natürlich aufwühlend und ich habe das auch mal ein bisschen verdrängt.
Aber Sophie gibt die Suche nach ihren Eltern nie ganz auf. Freunde in Korea halten weiterhin Ausschau, verteilen Flyer. Andere Freunde posten auf Instagram. Alles in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch jemand bei Sophie meldet. Sophie ist überzeugt, dass das alles nicht nur Zufälle gewesen sein können. Dass ihre Eltern schon in der Nachbarschaft leben müssen, in der sie damals gesucht hat.
Ich würde gern Kontakt haben zu den Geschwistern. Die Eltern sind mir eigentlich ja, schon irgendwie egal, also jetzt nicht so wichtig irgendwie.
Auch weil sie inzwischen weiß, wer sie ist.
Ich bin einfach ich. Also ich bin, ich bin einfach, also ich sage immer, ich bin Mensch. Ich breche das, ich reduziere das jetzt nicht irgendwie. Also ich bin Deutsche, aber Deutsche sehen halt nicht nur weiß aus, sehen halt, ne, was, guck dich mal hin um, also die sehen halt bunt aus und da gehöre ich dazu.
Sophie weiß, dass nicht alle Adoptionen immer gut laufen. Dass viele Kinder auch lebenslang Identitätsprobleme haben. Immer auf der Suche sein werden. Einige machen schwierige Erfahrungen in ihren Adoptionsfamilien. Zum Beispiel auch mit Rassismus. Trotzdem hat sie für ihren persönlichen Fall eine klare Haltung zu interkulturellen Adoptionen.
Ich glaube nicht, dass ich ein besseres Leben gehabt hätte, wenn ich in Korea geblieben wäre. Ich hätte ein schlechteres Leben gehabt, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Autorinnen dieser Deep-Doku-Folge sind Sarah Sahir und ich, Lynn Tran. Regie Oliver Martin. Produktion Peter Awa und Ulrich Hieber. Redaktion Kim Neubauer. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder bewertet uns in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn euch diese Deep-Doku-Folge gefallen hat, mögt ihr vielleicht auch die Geschichte von Sandra, die ihren Papa in Mosambik sucht. Wir verlinken euch diese Folge nochmal in den Shownotes. Eine neue Folge von Deep Doku hört ihr hier in 2 Wochen. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp.
Amerika verstehen heißt letztlich auch Demokratie verstehen.
Wir machen einen Podcast, in dem wir in die Geschichte gucken, um besser zu verstehen, was da eigentlich gerade los ist in den USA.
Und der heißt Amerika verstehen mit Volker Deppkart.
Naja, ich bin ja eigentlich so eine Biografie in der Mitte des Atlantiks.
Deutsch-Amerikaner, Amerikanist, Historiker.
Der uns erklären wird, wie die USA eigentlich ticken.
Amerika verstehen.
Mit Volker Deppkart.
Und mit uns.
Monika Dittrich.
Und Philipp May.
Jeden Samstag eine neue Folge bei ARD Sounds.